Guten Abend, liebe Geschwister. Ja, wie schon gerade gehört vom lieben Manu, wir machen heute Abend Fortsetzung in unserem Thema, die Taufen in der Schrift. Wir sind ausgegangen gestern von dem Wort aus Lukas 12, Vers 50, wo unser Herr sagt, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. Wir haben gesehen, dass diese Taufe unseres Herrn Jesus Christus, sein Sterben dort am Fluchholz auf Golgatha, die alles entscheidende Taufe ist. Die wesentliche, ja, möchte ich mal sagen, Taufe, die für das ganze Schöpfungsall von ganz entscheidender Bedeutung ist, weil in diese Taufe das ganze Schöpfungsall mit hineingenommen ist. Ja, und dann haben wir begonnen, einzelne Taufen, eine Taufe jetzt zuerst einmal aus der Schrift zu betrachten und haben da den Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer betrachtet. Und da haben wir gesagt, dass die Taufe, die dieses Volk damals erlebt hat, Paulus nennt ja dieses Ereignis Taufe im ersten Korintherbrief, dass diese Taufe Grundvoraussetzung war für den Einzug ins Land der Verheißung. Wenn da jemand nicht bereit gewesen wäre, diesen Weg hinunterzusteigen in dieses Rote Meer, welches unser himmlischer Vater ja geteilt hat, sodass sie trockenen Fußes durch das Meer gehen konnten, wenn da jemand nicht hineingestiegen wäre, der hätte niemals im Land der Verheißung ankommen können. Und gleichzeitig haben wir gesehen, diese Taufe war Grundvoraussetzung, aber sie war keine Garantie für das Volk, dass sie auch das Land der Verheißung erreichen. Und da möchte ich jetzt auf das auch eingehen, was der Johannes berechtigterweise dann auch nochmal betont hat. Und ich habe nachgelesen im Hebräerbrief, wo uns erklärt wird, warum hat das Volk das Land der Verheißung nicht erreicht. Und da sehen wir das alles Entscheidende, diesen Grundsatz, den wir in der Schrift finden, Leben aus Gott, liebe Geschwister, gibt es einzig und allein aus Glauben. Und die Taufe, selbstverständlich, diese Taufe waren notwendig, Grundvoraussetzung, aber keine Garantie. Und wenn wir heute auch in den Evangelien die Wassertaufe betrachten, dann sehen wir da auch den gleichen Zusammenhang. Ich möchte uns mal einige Verse lesen aus dem Hebräerbrief. Ganz interessant, ganz wertvoll, wesentlich. Und da heißt es in Hebräer 3 ab Vers 19, bis zum Kapitel 4, Vers 3. Ja, da wird uns sehr anschaulich genannt, vor allem auch diese Formulierung am Ende vom Vers 3, warum dieses Volk, das diese Taufe erlebt hat, trotzdem nicht ins Land der Verheißung eingehen konnte. Da heißt es, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen, hinterlassen ist, jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie auch jenen. Und jetzt kommt ein ganz erschütterndes Wort. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht. Und jetzt kommt der Grund, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben vermischt war. Also diese Formulierung, das Wort der Verkündigung war nicht mit dem Glauben vermischt. Das war der Grund, warum sie nicht ins Land der Verheißung einziehen konnten. Ja. Also von daher sehen wir den Grundsatz, Leben aus Gott gibt es einzig und allein aus Glauben. Und hier haben wir gleichzeitig gesehen, diese Taufe, das werden wir jetzt auch in den Evangelien sehen, war eine Grundvoraussetzung. So wollen wir also heute drei Themenbereiche betrachten. Einmal die Wassertaufen in den Evangelien, dann die Taufe Taufen in der Apostelgeschichte, die uns da berichtet werden, und dann die Taufe für die Leibesgemeinde. Und da dürfen wir eine Überschrift drüber stellen: die Taufe für die Leibesgemeinde nicht mit Händen gemacht. Wir beginnen mit den Wassertaufen in den Evangelien, und da wollen wir beginnen mit der Taufe des Johannes des Täufers. Ja, liebe Geschwister, was war das damals für eine Situation in Israel, als Johannes der Täufer auftrat und eine ganz einfache, unmissverständliche Botschaft dem Volk zurief: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Matthäus 3, Vers 2, eine ganz einfache Botschaft. Und dann lesen wir in Markus 1, Vers 4, entsprechend auch Lukas 3, Vers 3, diese bezeichnende Formulierung: Johannes kam und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur, oder eigentlich genau übersetzt, Taufziel hinein in Vergebung der Sünden. Also bei Johannes dem Täufer gehörten Predigt und Taufe untrennbar zusammen. Das konnte man nicht voneinander trennen. Er predigte die Taufe der Buße. Die Volksmassen, die kamen zu Johannes an den Jordan, und dann heißt es weiter in Matthäus 3, Vers 6, und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Also nur die taufte der Johannes, die dort am Jordan öffentlich ihre Sünden bekannten. Die Pharisäer und Sadduzäer, die in Selbstgerechtigkeit sagten, wir haben Abraham zum Vater, die schickte der Johannes wieder weg. Und wir wollen wieder die beiden Stücke, nämlich Taufmittel und Taufziel, betrachten. Matthäus 3, 11a, lese nach der Konkordantenwiedergabe: Denn ich taufe euch in Wasser, also hier Taufmittel Wasser, zur oder hinein in Umsinnung. Das Taufmittel war Wasser, und wo hinein hat der Johannes getauft? Hinein in Umsinnung, Metanoia, hinein in Buße. In den vorher erwähnten Stellen, Markus 1, 4, Lukas 3, 3, lesen wir, dass er hinein in Vergebung der Sünde taufte. Das Taufziel war also hier bei Johannes die Gruppe derer, die umgesinnt hatten, die öffentlich ihre Schuld bekannt hatten und so Vergebung der Schuld erfahren durften. Und wiederum finden wir es hier, somit eine Grundvoraussetzung hatten zum Eintritt in das Königreich der Himmel, in das tausendjährige Reich. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wir erkennen eindeutig, diese Taufe des Johannes war, wie soll ich sagen, im Zusammenhang mit diesem greifbar nahe gewordenen Königreich der Himmel. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, den wir festhalten müssen, liebe Geschwister. Taufe in Wasser und Königreich der Himmel gehören untrennbar zusammen. Wir erkennen, das war also das Ziel, teilhaben zu dürfen am Königreich der Himmel, zu denen gehören zu dürfen, die im tausendjährigen Reich leben dürfen. Ja, wir können sagen, die Taufe des Johannes war heilsnotwendig für den Eintritt ins Königreich der Himmel, ins tausendjährige Reich. Wer sie nicht hatte, liebe Geschwister, der hatte keinen Eintritt. Und wir finden jetzt hier das Gleiche wie im Zusammenhang mit dem Durchzug des Volkes durch das Rote Meer, wie wir es im Hebräer gelesen haben. Was musste zu dieser Taufe selbstverständlich dazukommen, liebe Geschwister? Glaube und damit verbunden, der Johannes hat selbst gesagt, was noch dazukommen muss: noch eine Taufe im Heiligen Geist. Hat der Johannes ja selber gesagt, kommen wir noch drauf, ich taufe euch in Wasser, der nach mir kommende. Ja, also ganz klar, auch hier wieder eine Grundvoraussetzung, aber keine Garantie. Gell? Der Glaube, kein Leben aus Gott ohne Glaube. Zur Zeit also, als Johannes der Täufer auftrat, war die Grundvoraussetzung zur Teilhabe am Königreich der Himmel seine Taufe in Wasser hinein in Umsinnung und Vergebung der Sünden. Und wem der Johannes diese Taufe verwehrte, liebe Geschwister, für den war die Tür zum Königreich von vornherein geschlossen. Er sagt den Pharisäern und Sadduzäern in Matthäus 3,7: Otternbrut, wer hat euch zu verstehen gegeben, vor dem zukünftigen Zorn fliehen zu können? Und die, die nicht bereit waren, sich zu beugen, ihre Sünden zu bekennen, für die war ja die Tür verschlossen. Da finden wir eine sehr markante Stelle in Lukas 7, da möchte ich die Verse 29 und 30 lesen. Da heißt es: Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner rechtfertigten Gott. Wir können auch sagen, sie gaben Gott Recht, indem sie mit der Taufe des Johannes getauft worden waren. Und jetzt kommt ein bemerkenswerter Satz: Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, indem sie nicht von ihm getauft worden waren. Also hier sehen wir, wer diese Taufe des Johannes nicht angenommen hat, für den war die Tür verschlossen. Wenn wir in den Evangelien weiterlesen, dann erkennen wir, welche weiteren Voraussetzungen zum Eintritt ins Königreich unbedingt notwendig sind. Wir haben sie schon genannt. Ich möchte es nochmal erwähnen. Wir lesen in Markus 16, 16a: Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Also der Glaube, das ganz Entscheidende. Ohne Glauben kein Eintritt ins Königreich, kein Leben aus Gott. Und wenn wir dann in diesem Kapitel weiterlesen, dann werden da ja lauter Dinge genannt, die im Zusammenhang mit dem Königreich der Himmel, mit dem tausendjährigen Reich stehen. Da lesen wir dann weiter in Markus 16, in den Versen 17b und 18. Und das sind alles Elemente, die ohne Zweifel eindeutig im Zusammenhang mit dem Königreich stehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Auf der Ebene des Königreichs heißt es also, wer da glaubt und getauft wird. Und wir haben es vorhin schon erwähnt, welche Taufe muss noch dazukommen für den Eintritt des Volkes Israel ins Königreich? Selbstverständlich. Die Taufe, liebe Geschwister, in heiligem Geist. Johannes der Täufer selbst sagt in Matthäus 3,11: Ich zwar taufe euch in Wasser zur Buße. Taufmittel, Taufziel. Der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch in heiligem Geiste und Feuer taufen. Wir erkennen sehr klar durch die ganze Schrift hindurch, dass die Taufe in Wasser immer etwas Vorläufiges ist. Wir haben es erwähnt im Zusammenhang mit dem Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer. Die Taufe hinein in Mose war Grundvoraussetzung für den Einzug ins verheißene Land, keine Garantie. Und so war die Wassertaufe Grundvoraussetzung für den Empfang von äonischem Leben im tausendjährigen Reich, so wie wir es jetzt hier auf der Ebene Israels in den Evangelien lesen. Doch welche Taufe muss dazukommen, liebe Geschwister, und wird Israel als Volksganzes erleben beim Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit? Die Taufe in heiligem Geist, und wir werden ja die Apostelgeschichte noch betrachten, die Erstlingsschar aus Israel damals an Pfingsten hat ja das anbruchhaft erlebt, was das Volksganze erleben wird, wenn der Herr kommt. Ja, lasst uns bezüglich der Wassertaufe in den Evangelien noch zwei Punkte betrachten. Wir haben betrachtet jetzt die Taufe des Johannes des Täufers. Wir wollen nun betrachten die Taufe unseres Herrn Jesus im Jordan. Matthäus 3, 13 bis 15. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Wir haben gerade festgestellt, dass die Taufe des Johannes eine Taufe in Wasser hinein in Buße und Sündenvergebung war. Hinein in die Gruppe derer, die eben durch diese Wassertaufe Sündenvergebung empfangen durften. Und da verstehen wir natürlich selbstverständlich das Verhalten des Johannes. Wie sollte er den taufen, der Sünde nicht kannte, der nie eine Sünde getan oder gedacht hatte? Wie sollte er den einzig sündlosen Menschen, den einzig reinen taufen? Beachten wir, was der Herr ihm sagt. Denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Liebe Geschwister, ich habe diese Antwort unseres Herrn so verstanden. Im Bilde gesprochen befand sich die ganze Schuld und Sünde derer, die sich von Johannes damals taufen ließen, im Todesstrom des Jordan, der ja immer tiefer hinunterfließt, bis hinunter ins Tote Meer, in dem kein Leben möglich ist. Und jetzt dürfen wir doch in der Taufe unseres Herrn Jesus die Gerechtigkeit Gottes erkennen. Nein, unser großer Gott und Vater, er kehrt niemals Sünde unter den Teppich oder verdrängt sie, so wie wir das immer wieder tun. Nein, wir dürfen es doch im Bilde so verstehen. Als der Herr Jesus von Johannes im Jordan untergetaucht wurde, da hat der Herr Jesus die ganze Schuld und Sünde dieser Volksmassen auf sich geladen. Die schuldbeladenen Täuflinge, sie stiegen aus dem Jordan heraus als solche, die Vergebung der Sünden empfangen durften. Ganz wichtig, liebe Geschwister, die stiegen nicht als Gotteskinder aus dem Jordan herauf. Sie hatten keineswegs Heiligen Geist und waren keineswegs eine neue Schöpfung. Das müssen wir festhalten. Sie hatten durch diese Taufe Sündenvergebung. Und unser Herr, wie stieg er aus dem Jordan heraus? Da denken wir an das Wort, welches der Johannes ausrief. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Oder wir denken an 1. Petrus 2, 24, wo der Apostel Petrus seinen Volksgenossen in der Zerstreuung sagt, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf das Holz getragen hat. Also wir dürfen es doch so verstehen. Der Herr Jesus, er stieg aus dem Jordan herauf als der Schuldbeladene. Und wir erkennen gleichzeitig die fortschreitende Offenbarung des Heils in der Schrift. Der Apostel Paulus durfte ein noch viel tieferes Verständnis des Kreuzesgeschehens bekommen. Unser Herr ertrug nicht nur unsere Sünden an seinem Leibe auf das Holz, sondern, was lesen wir in 2. Korinther 5, 21, er wurde für uns von Gott zur Sünde gemacht, liebe Geschwister. Das ist wunderbar, dass er unsere Schuld hinaufgenommen hat ans Kreuz, aber wir dürfen hier noch etwas Tieferes sehen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Da hat er uns unsere ganze alte Existenz mit hineingenommen in seinen Tod. Mit welchem Ziel? Damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Die nächste Taufe, die wir in den Evangelien finden, die Taufe im sogenannten Missionsbefehl. Den gleichen Zusammenhang zwischen Predigt und Taufe finden wir dann, eben wie bei der Taufe des Johannes, wo wir gesagt hatten, bei ihm gehörten Taufe und Verkündigung untrennbar zusammen, finden wir dann wieder in Matthäus 28, wo es in den Versen 19 und 20 heißt, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie hinein, tauft sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Herr Jesus befiehlt hier den Jüngern drei Stücke. Erstens, machet alle Nationen zu Jüngern. Zweitens, taufet sie hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und drittens, lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also auch hier finden wir wieder diesen direkten Zusammenhang zwischen Taufe in Wasser und Predigt. Und wir wollen auch hier wieder Taufmittel und Taufziel betrachten. Das Taufmittel, ganz klar, ist bei dieser Taufe Wasser. Und das Taufziel lautet hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch hier, liebe Geschwister, müssen wir das doch beachten. Diese Taufe in Wasser steht nicht im Zusammenhang mit Kind und Sohnschaft. Die Nationenmassen, die diese Wassertaufe erleben werden, werden zu Jüngern. Und liebe Geschwister, auch hier wieder, wie wir gerade gesagt haben, Wassertaufe ist etwas Vorläufiges in der Schrift. So wollen wir doch auch einen weiteren Grundsatz, den wir durch die ganze Schrift hindurch finden, beachten. Wassertaufe macht Jünger. Das ist mir ganz wichtig geworden. Diejenigen, die damals hinuntergestiegen sind ins Rote Meer, die in Mose hineingetauft wurden, so wie es Paulus in 1. Korinther 10 sagt, sie wurden zu Jüngern des Mose. Wir haben gesagt, sie glaubten ihm dann. Das heißt, sie liefen ihm hinterher. Sie haben gesagt, jawohl, wir folgen dir. Diejenigen, die von Johannes hinein in Buße, in Sündenvergebung getauft wurden, sie wurden zu Jüngern des Johannes. Und so werden durch diese Taufe, von der wir in Matthäus 28 lesen, ganze Nationen zu Jüngern werden. Und jetzt wird jedem aufmerksamen Bibelleser auffallen, dass wir diese Taufe in der Schrift gar nirgends bezeugt finden. Wir kommen als nächstes auf die Taufen zur Zeit der Apostelgeschichte zu sprechen. Und da fällt uns auf, dass wenn Menschen im Wasser getauft wurden, wurden sie getauft auf den Namen Jesu Christi. Doch nirgends finden wir, diese Formulierung aus Matthäus 28. Weiter musste ich denken, was geschah wenig später, liebe Geschwister. Da lesen wir in Apostelgeschichte 10, wie der Petrus in das Haus des Cornelius kommt. Und liebe Geschwister, war da der Petrus ungehorsam? Der hatte von seinem Herrn diesen Auftrag gehört. Machet zu Jüngern alle Nationen. Jetzt wird er in das Haus eines Nationenmannes gerufen. Jetzt war doch das möglich. Jetzt könnte er doch den Ersten zu einem Jünger machen. Aber der ist nicht freudestrahlend sofort losgezogen. Wir wissen, welch eine besondere Lektion der Herr ihm erteilen musste. Er hat doch diesen Auftrag seines Herrn persönlich gehört. Er war ein durch die Kraft des Heiligen Geistes ausgerüsteter, vollmächtiger Apostel. Was wäre das doch eine Möglichkeit gewesen, einen Nationenmann zu einem Jünger zu machen? Wir erkennen, wir müssen fragend die Bibel lesen. Für den Apostel Petrus, wie für alle anderen Apostel der Beschneidung, war völlig klar, dieser Auftrag unseres Herrn ist jetzt noch nicht dran, sondern er ist untrennbar gebunden an das Königreich der Himmel. Wir haben es gestern gehört vom Albrecht. Was hat der Herr Jesus ihnen gesagt? Ihr werdet mit den Städten Israels gar nicht fertig werden, bis der Sohn des Menschen wiederkommt. Also von daher war für sie völlig klar, bevor der Herr Jesus nicht wiederkommt, haben wir überhaupt keinen Auftrag, zu den Nationen zu gehen. Also ganz klar. Also es war völlig klar, erst wenn dem Israel das Reich wiederhergestellt wird, Apostelgeschichte 1,6, werden sie diesen gewaltigen Auftrag des Herrn auszuführen haben. Es ist wichtig, dass wir das bewegen. In Apostelgeschichte 1,3 lesen wir, dass der Herr Jesus in der Zeit zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt 40 Tage lang mit seinen Jüngern über die Dinge sprach, die das Reich Gottes betreffen, liebe Geschwister. Und liebe Geschwister, da hat er nicht vom Geheimnis der Gemeinde zu seinen Jüngern gesprochen. Keineswegs. Wie gesagt, lesen wir eindeutig, wurde erst dem Apostel Paulus geoffenbart. Vielmehr bekamen die Jünger einen Intensivunterricht, eine kompakte Kurzbibelschule, möchte ich mal sagen, eine 14-tägige Intensivausbildung über die Dinge, die das Königreich der Himmel betreffen. Und ganz offensichtlich war ihnen völlig klar, erst wenn dem Israel das Reich wiederhergestellt wird, werden sie diesen gewaltigen Auftrag ihres Herrn auszuführen haben. Und deswegen war da ihre Frage in Vers 6. Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Liebe Geschwister, das war die Frage. Und liebe Geschwister, für mich ganz klar, die erste Absicht der Apostelgeschichte ist diese Frage zu beantworten. Wird Israel, dem Israel das Reich wiederhergestellt? Und in Apostelgeschichte 28 haben wir dann die Antwort. Da haben wir gestern auch gehört vom Albrecht die Aussage unseres Herrn in Matthäus 13, wo der Herr Jesus Bezug nimmt auf Jesaja 6, das Verstockungsgericht über das Volk Israel. Und was lesen wir dann in Apostelgeschichte 28? Da bezeugt der Apostel Paulus den ersten der Juden in Rom noch einmal diese Stelle aus Jesaja 6. Also jetzt ist völlig klar, auch den Juden in der Diaspora, auch sie haben die Botschaft nicht angenommen. Jetzt ist es völlig klar, Israel ist auf die Seite gesetzt, sie stehen unter dem Verstockungsgericht. Das Reich wird dem Israel nicht in dieser Zeit der Apostelgeschichte wiederhergestellt. Ja, also wir sehen, wie wir einfach nicht ein Wort aus der Schrift herausgreifen können und darauf ein Lehrgebäude aufbauen können. Vielmehr müssen wir uns unter das Wort stellen und immer wieder fragen, wer hat was, zu wem und in welchem Zusammenhang wann gesagt. Der sogenannte Missionsbefehl ist ein klassisches Beispiel dafür, wie durch die Ersatztheologie Aufgaben und Verheißungen für Israel diesem Volk geraubt wurden, anstatt dem 12-Stämme-Volk Israel das zu lassen, was ihm gehört. Wir müssen die Anweisung des Paulus an sein geistliches Kind Timotheus beachten, der ihn in 2. Timotheus 2,15 ermahnt. Befleißige dich, dich selbst, Gott bewährt, darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Liebe Geschwister, Arbeiter heißt es hier und mögen wir als solche erfunden werden. Da gehört also offensichtlich Fleiß, Arbeit, Mühe, ich sage mal Schweißtropfen im Bilde gesprochen dazu. Wir müssen also uns mit der Schrift beschäftigen. Wir müssen selbst die Schrift studieren, sonst werden wir von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen und umhergetrieben. So lesen wir es ja in Epheser 4,14. Und solche Tage wie diese hier sollen uns doch in die Schrift hineinführen, jeden Einzelnen von uns. Und es soll ein Ansporn für uns alle werden, dass wir uns selbst mit der Schrift beschäftigen. An dieser Stelle möchte ich etwas betonen. Wir kennen viele Geschwister, die diesen Befehl Matthäus 28 für sich persönlich nehmen. Wir alle sind sicherlich mit Missionswerken und so weiter verbunden. Und mir geht es jetzt in keiner Weise darum, dass man jetzt auf diese Geschwister die Finger mit Fingern auf sie zeigt oder sich über sie stellt, sondern vielmehr sollte uns doch wichtig werden, liebe Geschwister, wir, die wir etwas verstehen lernen durften von der Heilsgeschichte, von Schriftheilung, von Zuordnung, von Heilskörperschaften, von Ökonomien, von Haushaltungen. Wir müssen das festhalten, liebe Geschwister. Und wir müssen doch das ja auch verkündigen. Also das sollte eigentlich daraus rauskommen, dass wir umso mehr uns bemühen, diese Botschaft zu verkündigen. Also ganz wichtig ist das. Ja, und wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, und das sollte natürlich jedes Gotteskind auch, die diesen Befehl auf die eigenen Fahnen schreibt, oder jede Bewegung beachten, dann muss man ja sagen, liebe Geschwister, noch nicht einmal ein einziges Dorf ist zu Jüngern geworden. Nicht einmal eine ganze Familiensippschaft. Also von daher müsste man ja eigentlich sagen, Mensch, wie ist denn dieses Wort zu verstehen? Ja, welcher Missionsbefehl gilt heute, liebe Geschwister? Natürlich geht es um Mission und ist Mission wichtig. Und wer war ein größerer Missionar als der Apostel Paulus? Aber was lesen wir in 2. Korinther 5? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und der Ruf des Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott, den wollen wir doch wirklich verkündigen. Auch in diesen Tagen, denn welche unter uns sein sollten, die den Herrn Jesus noch nicht aufgenommen haben, dass wir sagen, lasst dich doch versöhnen mit Gott. Er hat alles längst vollbracht am Kreuz. Aber lass dich doch hineinnehmen, ergreife ihn und lass wirklich es an dir geschehen, dass du Rechtfertigung erlebst, Vergebung deiner Schuld, Rechtfertigung, dass du ein Glied am Leibe des Christus werden darfst. Lass dich doch versöhnen mit Gott. Und da haben wir es auch gehört, schon heute Es geht aber bei diesem Befehl um Einzelne. Es geht um die Einzelnen, die es herauszurufen gilt. Wir kommen zum nächsten Hauptpunkt, die Taufen in der Apostelgeschichte. Wir haben bereits gesagt, dass die Wassertaufe immer vorläufigen Charakter hat. Und die Taufen, von denen wir in den Evangelien lesen, die Getauften nicht zu Gotteskindern, sondern zu Jüngern machte. Und die Getauften durch diese Wassertaufe auch keinen Heiligen Geist hatten. Und liebe Geschwister, das ist nun das ganz Neue, das wir in Apostelgeschichte 2 finden. Und das steht ganz im Einklang mit den Propheten des Alten Testaments. Exemplarisch möchte ich uns hier Hesekiel 36, 24 bis 27 lesen. Hesekiel 36, 24 bis 27. Und ich werde euch, und ich ergänze, so heißt es in Vers 22, Haus Israel. Und ich werde euch, Haus Israel, aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Haben wir gehört? Einen neuen Geist. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahret und tut. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Verheißt Gott seinem Volk Israel. Und liebe Geschwister, das ist doch genau das, was damals anbruchhaft in Israel am Tag der Pfingsten geschah. Nach Apostelgeschichte 2, Vers 5 wohnten seinerzeit aus allen Nationen, die es unter dem Himmel gibt, Juden in Jerusalem. Ich habe gelesen, dass das eben nicht nur solche waren, die jetzt zum Fest hinaufgekommen waren, da waren sicherlich natürlich auch Tausende zum Fest hinaufgekommen, aus den verschiedenen Städten Israels, aber dass es offensichtlich solche gab, die aus der Diaspora einen Wohnsitz in Jerusalem gegründet haben, weil sie den Messias erwarteten. Also dieses Wort für Wohnen, das meint eben ein dauerhaftes Wohnen, nicht nur ein temporäres Wohnen. Ja, da waren also solche aus allen Nationen, die unter dem Himmel sind, in Jerusalem. Und sicherlich, wie gesagt, Tausende aus dem 12-Stämme-Volk Israel, die hinauf zum Wochenfest nach Jerusalem zogen. Und dann hörten sie dort diese Predigt des Apostels Petrus, die ihnen durchs Herz drang. Ich lese uns Apostelgeschichte 2, 36 bis 39. Diese Verse beginnen mit dem Ende der Predigt des Petrus. Und da sagt der Petrus, das ganze Haus Israel. Wir finden die gleiche Formulierung, eben wie hier in Hesekiel 36. Und was auch wichtig ist, liebe Geschwister, zu beachten, das ganze Haus Israel, spricht der Petrus an. Damit ist doch ganz klar bewiesen, dass zu der Zeit Vertreter aus allen 12 Stämmen Israels damals in Jerusalem waren. Nicht Juda Benjamin und die Nationen, da die 10 Stämme, so weiter, was da für Lehren gibt. Keineswegs. Das ganze Haus Israel, Vertreter aller 12 Stämme, waren damals in Israel präsent. Und wir sind nicht irgendwelche Israel-Nationen oder sonst etwas, sondern wir sind eben die Nationen, die zu unterscheiden sind vom 12-Stämme-Volk Israel. Das ganze Haus Israel, also die gleiche Formulierung wie Hesekiel 36 und eben nicht nur Juda und Benjamin. Wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi hinein in Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch ist die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, das heißt in der Diaspora, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wir wollen also festhalten, an Pfingsten erfüllte sich die Verheißung, die der Herr selbst seinen Jüngern gab und die Johannes der Täufer denen zurief, die sich von ihm im Wasser taufen ließen. Unser Herr sprach zu den Elfen in Apostelgeschichte 1,5, denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet in heiligem Geiste getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Und wie gesagt, Johannes der Täufer hat es auch gesagt, Matthäus 3,11, ich zwar taufe euch in Wasser hinein in Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin, er wird euch in heiligem Geist und Feuer taufen. Die Taufe in heiligem Geist erlebten zuerst die 120 und dann diejenigen, die damals an Pfingsten gläubig werden durften. Diejenigen, die gläubig werden durften damals, die erlebten quasi eine zweifache Taufe. Einmal die Taufe in Wasser, die mit Händen geschieht, und dann die Taufe in heiligem Geist, die kein Mensch machen kann und die dem Volk in Hesekiel 36 verheißen war. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Konkordante Wiedergabe in Pfleiderer übersetzen, ihr werdet das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Eine Gabe, ein Geschenk wird mir zuteil, das kann ich selber nicht machen. Und wir haben es auch hier ganz klar, wer nur hat sich taufen lassen in Wasser und dann eben auch das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen, die der Verkündigung des Petrus Glauben geschenkt haben, die gesagt haben, jawohl, Mensch, wir haben ihn, den Messias, gekreuzigt und Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Ja, das Taufziel war also wiederum die Gruppe derer, die die Vergebung der Sünden empfingen, so haben wir es gelesen, doch nicht nur das. Sie empfingen auch die Gabe des Heiligen Geistes und hatten somit alle Voraussetzungen jetzt zum Eintritt in das Königreich der Himmel. Das Neue ist nun eben der Empfang der endzeitlichen Gabe des Heiligen Geistes, der allein neue Menschen schafft und durch den allein das Volk Israel fähig ist, das zu erfüllen, was wir in Hesekiel 36, 27 gelesen haben, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahret und tut. Wir dürfen in diesem Zusammenhang oder müssen sogar in diesem Zusammenhang an Jeremia 31 denken, wo von dem neuen Bund für das Haus Israel und das Haus Juda die Rede ist. Dort verheißt Gott seinem Volk, Jeremia 31, 33b, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Wie geschieht das, liebe Geschwister, dass Gott sein Gesetz in ihr Inneres legen, auf ihr Herz schreiben wird? Eben durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und wir sehen hier, wie damals an Pfingsten dieser neue Bund aus Jeremia 31, auf den auch der Hebräerbriefschreiber mehrmals drauf eingeht, wie der begann, Wirklichkeit zu werden, anbruchhaft bei dieser Pfingstgemeinde, so möchte man mal sagen, Brautgemeinde aus Israel. Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, dann erkennen wir, wie sich diese Reihenfolge Taufe in Wasser und anschließend Taufe in Heiligen Geist bei solchen, die aus den Nationen gläubig wurden, auf einmal umkehrt, liebe Geschwister. Das ist also ein wichtiger Punkt. Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, dann erkennen wir, wie als die in Samaria gläubig wurden, wie da Petrus und Johannes den in Samaria gläubig gewordenen und in Wasser hinein in den Namen des Herrn Jesus getauften die Hände auflegen mussten, damit sie Heiligen Geist empfingen. Also, die hatten noch keinen Heiligen Geist, erst als ihnen die Hände aufgelegt wurden. Und jetzt, liebe Geschwister, kommen wir nochmal auf Apostelgeschichte 10 zu sprechen. Und dort lesen wir von einer Situation, die dem Petrus und den mit ihm Gekommenen den Atem nahm. Das hat die wirklich völlig umgehauen. So können wir wirklich sagen. Das war eine ganz neue Situation, die sie so in keinster Weise erwartet hätten. Und da möchte ich mal lesen aus Apostelgeschichte 10, die Verse 43 bis 45. Zuerst Vers 43, also der Petrus predigt dort im Hause des Cornelius. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Jeder, der an ihn glaubt. Auch hier jetzt wieder ganz wichtig, halten wir fest, den Glauben. Und jetzt kommt das ganz Neue. Vers 44 und 45. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf allen, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Was lesen wir hier also bei diesen Menschen aus den Nationen? Sie hören Evangelium des Heils und der Rettung. Sie glauben und dann geschieht das Gewaltige. Der Heilige Geist fällt auf alle, so lesen wir es hier, die das Wort hörten. Keineswegs war es hier so, dass sie zuerst getauft werden mussten, wie damals zu Jerusalem an Pfingsten. Keineswegs musste der Petrus ihnen die Hände auflegen, dass sie den Geist Gottes empfingen. Nein, einzig und allein unter der Verkündigung, Hören und Glauben erhielten sie diese Heiligen Geist. Ja, der Petrus hat dann danach gesagt, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Also, für den Petrus war natürlich klar, Königreich der Himmel, das war seine Erwartung. Das war die Frage zu Beginn der Apostelgeschichte und Wassertaufe gehören untrennbar zusammen. Und deswegen hat er natürlich ja auch für diese dann gläubig gewordenen die Wassertaufe gesehen, so möchte ich es mal sagen. Wir können also bezüglich der Taufen in der Apostelgeschichte festhalten, solange das Königreich der Himmel noch nicht endgültig aufgeschoben war, wurden die Gläubigen auch immer in Wasser getauft. Gehören doch Wassertaufe und Königreich der Himmel hier auf der Erde untrennbar zusammen. Und weiter dürfen wir erkennen, was in dieser heilsgeschichtlichen Phase bezüglich der Reihenfolge galt, bezüglich der Gläubigen aus Israel galt. Zuerst Wassertaufe auf den Namen des Herrn Jesus, dann Empfang des Heiligen Geistes. Das finden wir sogar noch in Apostelgeschichte 19 bei den Johannesjüngern. Und bezüglich der Gläubigen aus den Nationen gilt, zuerst Empfang des Heiligen Geistes und dann Wassertaufe auf den Namen des Herrn Jesus. Wir haben gerade Apostelgeschichte 10 betrachtet. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Ja, jetzt haben wir einige Taufen betrachtet in der Schrift. Und ja, jetzt kommen wir auf die Frage, die ja uns jetzt betrifft, welche Taufen, wir haben ja gesehen, die wurden in Wasser getauft, Heiligen Geist, welche Taufen gilt für die Leibesgemeinde? Und da ist mir also eine Formulierung, die wir im Kolosserbrief finden, sehr wichtig geworden. Die Taufe für die Leibesgemeinde, liebe Geschwister, nicht mit Händen gemacht. Ja, die Tauffrage ist keine Randfrage. Sie gehört, der Johann hat es ja auch schon mal gesagt, eigentlich zu den Anfangsthemen, sage ich mal, des Glaubenslebens. Aber es ist wichtig, dass wir uns auch mit diesen Themen immer wieder beschäftigen, damit wir da Klarheit haben. Wir haben gerade die heilsgeschichtliche Phase der Apostelgeschichte betrachtet Und da ging es eben um die Beantwortung der Frage der 11 Apostel aus Apostelgeschichte 1,6. Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Und die Apostelgeschichte, sie zeigt uns den gewaltigen Königreichsanbruch an Pfingsten. Dann aber auch ausgehend eben von der religiösen Führerschaft des Volkes Israel, sowohl im Land, Apostel der Beschneidung, als auch in der Diaspora. Paulus, wissen wir, ging immer zuerst anfänglich in die Synagoge. Finden wir die Ablehnung der Botschaft der Apostel bis dahin, dass der Apostel Paulus den ersten der Juden in Rom, Apostelgeschichte 28, mitteilen muss. Wir haben es gesagt, dass der in Jesaja 6, dass das in Jesaja 6 genannte Verstockungsgericht nun völlig über das Volk hereingebrochen ist. Und dann heißt es da, dieses Heil den Nationen, diese Rettung in Jesus Christus den Nationen gesandt ist. Wir erkennen, wie parallel zu dem Hereinbrechen des Verstockungsgerichtes über das Volk Israel unser himmlischer Vater eine ganz neue, vorher im Heilsplan Gottes verborgene, in der Schrift vorher noch nie genannte Heilskörperschaft offenbart, nämlich den Leib des Christus. Und wie im Zusammenhang mit der Offenbarung dieser Heilskörperschaft die Wassertaufe in den Hintergrund gerät und an Bedeutung verliert. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 1, 14 bis 17 den Korinthern: Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, auf dass nicht jemand sage, dass ich auf meinen Namen getauft habe. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich jemand anders getauft habe. Denn Christus, wichtiger Satz, den wir für uns übernehmen müssen, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Und dann lesen wir weiter in 1. Korinther 2, 1 und 2, was der Inhalt der Predigt des Apostels Paulus war und worum er gerungen hat. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, euch das Zeugnis Gottes verkündigend. Und jetzt kommt es, was hat er verkündigt? Wen hat er verkündigt? Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum und ihn als gekreuzigt. Wir dürfen doch daran erkennen, liebe Geschwister, der Apostel Paulus verkündigte das Wort vom Kreuz. Die Totalität der Kreuzesbotschaft, dass dort am Kreuz die ganze Schöpfung mitgestorben ist, mit hineingenommen ist in dieses Geschehen, in den Tod des Gottessohnes. Er verkündigte die Totalität dessen, was dort am Kreuz geschah. Er verkündigte, dass wir, die ganze Schöpfung haben wir gestern gesagt, mitgestorben ist. Als unser himmlischer Vater führt keineswegs eine Therapie oder eine Reparatur unseres alten Menschen durch. Liebe Geschwister, es klingt hart, aber es ist so. Wir sind und haben nichts, was repariert werden könnte. Der Schaden ist viel, viel tiefer. Wir sind kein alter Motor, den man überholen kann. Geht nicht. Der Schaden ist viel, viel größer. Es bedarf einer völligen Neuschöpfung. Wir können nichts, aber auch gar nichts bringen, was vor Gott etwas taugt, was wir in die Waagschale werfen könnten. Nein, es gibt keinen anderen Weg, als dass unser altes Wesen mit in den Tod unseres Herrn hineingebunden wird und unser himmlischer Vater etwas völlig Neues schafft. Nicht Reparatur, sondern Neuschöpfung, liebe Geschwister. Das müssen wir uns merken. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und dann heißt es weiter, alles, also nicht 95% und dann Rest von uns, alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesum Christum. Paulus sagt uns also hier, ich bin nicht ausgesandt zu taufen, sondern Christus, den Gekreuzigten, und das Wort vom Kreuz zu verkündigen. Und wir dürfen uns jetzt erinnern an diese Aussagen, die wir gestern machen durften. Gegenüber dem, was damals dort am Kreuz geschah, liebe Geschwister. Gegenüber der Taufe, die damals unser Herr erlebt hat und in die ganze Schöpfung mit hineingebunden ist, tritt doch die Wassertaufe völlig in den Hintergrund. Weil das, was die Wassertaufe zum Ausdruck bringt und beinhaltet, nämlich Buße, Umsinnung, Jüngerschaft, in nicht zu übertreffender, vollkommener Weise dort am Kreuz geschah. Nicht nur Umsinnung und Jüngerschaft, sondern mitgestorben sein unserer alten Existenz und eine ganz neue Schöpfung, liebe Geschwister. Und wir lesen es ja im 1. Korinther 10, meine ich, dass auf uns die Abschlüsse der Äonen gekommen sind. Das heißt, an der Leibesgemeinde stellt unser himmlischer Vater dar, wie er mit seiner ganzen Schöpfung umgeht. Und das ist eben, das Alte ist vergangen. Und dann Neuschöpfung, nicht Reparatur, sondern völlig ganz und gar, ja, alles muss hinein in den Tod, damit eine neue Schöpfung, ja, unser himmlischer Vater schafft. Ja, und wir erkennen an diesen Aussagen im Korintherbrief, dass wir einfach zwischen dem Auftrag der Apostel der Beschneidung und dem Auftrag des Apostels Paulus unterscheiden müssen. Die Apostel der Beschneidung, sie bekamen von ihrem Herrn einen eindeutigen Taufbefehl. Matthäus 28 haben wir genannt. Und selbstverständlich tauften sie die gläubig gewordenen, da eben zum Eintritt in das Königreich Jesu Christi hier auf der Erde untrennbar die Wassertaufe gehört. Natürlich tauften sie die Gläubigen in Wasser. Und bereits in Apostelgeschichte 10 erkennen wir, wie sich eine Veränderung anbahnt. Nicht, dass wir hier schon die Leibesgemeinde sehen dürfen, aber wir erkennen schon, wie sich eine Veränderung anbahnt, dass nämlich der Empfang des Heiligen Geistes bei solchen aus den Nationen nicht mehr an die Wassertaufe gebunden ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt wollen wir einige Verse aus Kolosser 2 lesen, die uns eigentlich eine klare Antwort geben, wie wir für uns die Wassertaufe einzuordnen haben. Kolosser 2, 10 bis 12. Und ihr seid vollendet in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist, in welchem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung. Nicht mit Händen. Und jetzt müssen wir achten, was Paulus schreibt. Welchen Teil unserer Existenz umfasst diese Beschneidung des Christus, liebe Geschwister? In dem Ausziehen des Leibes des Fleisches. Hier haben wir genau das, was wir erkennen durften, mitgestorben, nicht repariert, nicht therapiert, nicht nur etwas weg, sondern in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches. Hat keinen Wert, taugt nichts vor Gott. In der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe. Liebe Geschwister, es kann man auch sprachlich nicht jetzt machen, dass man in dieser Taufe eine Taufe mit Händen sieht. Wenn Paulus sagt, ihr seid beschnitten worden in einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, dann kann die Taufe, die dann genannt wird, mit ihm begraben in der Taufe, niemals eine Taufe, die mit Händen gemacht ist, sein. Und aus dem Schriftgesamten, wir kommen dann ja noch auf Römer 6 auch zu sprechen, erkennen wir, es ist nicht hier eine Taufe in Wasser gemeint. Mit ihm begraben in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferweckt worden seid, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Nein, die Taufe, von der Apostel Paulus hier spricht, bedeutet nicht weniger als das Ende unserer alten Existenz. Wir sind mit ihm begraben in der Taufe. Die Wassertaufe, liebe Geschwister, schafft keine neuen Menschen, sondern, wir haben es gesehen, durch die Wassertaufe werden Menschen zu Jüngern. Dagegen bedeutet die Taufe hinein in den Tod unseres Herrn Jesus, dass Ende unserer alten Existenz ist diese Taufe also weit mehr umfassend, ja, als die Taufe in Wasser. Ja, wir dürfen doch sagen, die Taufe hinein in den Tod des Christus ist freilich kein Gegensatz zur Taufe in Wasser, aber es ist viel, viel mehr. Und ganz gefährlich ist es natürlich, wenn wir jetzt meinen, wir müssten noch aus einer früheren Haushaltung etwas hinübernehmen, um unseren Stand in Christus zu vervollkommnen. Liebe Geschwister, völlig verkehrt. Wir brauchen uns also von niemanden in Unruhe versetzen lassen, der uns dahingehend belehren möchte, dass an uns noch etwas mit Händen Gemachtes vollzogen werden muss. Liebe Geschwister, das ist das Wesen des paulinischen Evangeliums. Einzig und allein die Gnade. Er ist der Handelnde. Er hat uns mit hineingenommen in den Tod des Sohnes. Und allein durch Glauben, liebe Geschwister, dürfen wir das Heil in Christus ergreifen. Und wir sind, so haben wir es gelesen, in ihm zur Fülle gebracht, vollendet in ihm, vervollständigt. Also ganz wichtig. Lasst uns nun noch Römer 6, 3 und 4 lesen, wo Paulus die Empfänger des Römerbriefes und damit auch uns fragt. Oder wisset ihr nicht, dass wir so viele hinein in Christus Jesus, hier haben wir jetzt das Taufziel, getauft wurden, hinein in seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe hinein in den Tod, auf das gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir sind also nicht auf den Namen des Herrn Jesus getauft, liebe Geschwister, sondern wir lesen hier von dieser absoluten Personalunion zwischen uns, den Gliedern seines Leibes und unserem Haupt. Wir sind hinein in Christus Jesus getauft worden. Das heißt, bei uns darf das wirksam werden, was damals vor nun fast 2000 Jahren geschehen ist, als unser Herr diesen Siegesschrei geschrien hat am Kreuz auf Golgatha: Es ist vollbracht. Was passiert, liebe Geschwister, wenn ein Mensch gläubig wird? Ganz wichtig. Dann erlebt er diese Taufe hinein in den Christus, hinein in seinen Tod. Und was ist nun das Taufmittel, liebe Geschwister? 1. Korinther 12, Vers 13. Denn auch in einem Geiste, das ist also jetzt das Taufmittel, wir lesen kein Wort von Wasser, sind wir alle zu einem Leib oder hinein in einen Leib. Das ist das Taufziel. Oder wir haben es gelesen, Römer 6, hinein in den Christus. Getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Hinein in den Christus, hinein in seinen Tod, hinein in seine Leibesgemeinde wurden wir getauft, liebe Geschwister, und zwar in dem einen Geist. Da müssen wir Epheser 1, 13 natürlich dazu nennen. Da heißt es, ihr habt gehört, erstens, zweitens, also ihr habt gehört, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils. Ihr habt geglaubt. Und das dritte, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist das, was wir hier in 1. Korinther 12 lesen. In einem Geist hinein in den einen Leib. Epheser 2, 8 und 9. Wodurch geschieht das? Wodurch oder was ist die Voraussetzung, dass wir diese Taufe erleben? Denn durch die Gnade seid ihr errettet. Nicht durch eine Handlung, die mit Händen geschieht. Mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Wir erkennen, kein Mensch kann sich selbst retten. Niemand von uns kann sagen, in 30 Jahren entscheide ich mich für Jesus. Ich habe alles verstanden, aber jetzt will ich meinen eigenen Weg gehen. In 30 Jahren, ich weiß ja, um was es geht, entscheide ich mich für Jesus. Wer weiß, ob der Herr noch einmal die Gnade dazu schenkt. Der Luther hat gesagt, die Gnade ist wie ein fahrender Platzregen. Also niemand kann sich selbst retten. Kein Prediger hat das in der Hand, ob ein Mensch gläubig wird oder nicht. Nein, Gottes Gabe ist es. Und so kann auch die Taufe in dem einen Geist hinein in den einen Leib, hinein in den Christus und in seinen Tod kein Mensch machen. Diese Taufe kann nicht mit Händen gemacht werden. Also für die Leibesgemeinde ist mir sehr wichtig geworden, nicht mit Händen gemacht. Lasst uns noch ein wenig kurz einige praktische Konsequenzen aus dieser Taufe hinein in seinen Tod betrachten. Mit welchem Ziel wurden wir jetzt eben in seinen Tod hineingetauft? Römer 6, Vers 4, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Darum geht es also, liebe Geschwister. Täglich gilt es, dass wir uns das bewusst machen, dass wir das ergreifen. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin hineingepflanzt in seinen Tod, als ich gläubig werden durfte. Ich bin in seinen Tod hineingetauft. Und jetzt gilt es, dass ich die Kraft seiner Auferstehung heute in meinem Alltagsleben schon erfahren darf, dass ich in Neuheit des Lebens wandle. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet Neuheit des Lebens? Und da kennen wir ja vielleicht von der Mathematik, da betrachten wir jetzt das Gegenereignis, die Altheit des Lebens. Was ist die Altheit des Lebens? Und daraus erkennen wir, was die Neuheit des Lebens ist. Wie war unser altes Leben gekennzeichnet, liebe Geschwister? Was war der Charakter unseres alten Lebens? Da dürfen wir uns an das Wort unseres Herrn in Jesaja 16, 9 erinnern. Da erklärt unser Herr Jesus, was Sünde ist. Was ist Sünde, liebe Geschwister? Und da sagt er von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist also die Sünde, nicht an den Sohn Gottes glauben, nicht ihm vertrauen, nicht ihm die Herrschaft, das Steuerruder des Lebens geben zu wollen, autonom sein zu wollen, sich selbst zum Maßstab zu machen, letztendlich selbst Gott sein wollen, das ist die Sünde. Ja, ich, meiner, mir, mich. Das ist eben, ich möchte selber mein eigener Herr sein. Liebe Geschwister, das begann damals im Garten Eden. Was hat die Schlange der Eva gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. Die Ursünde des Menschen. Ich möchte sein wie Gott. Ich möchte selbst Gott sein. Unsere Ureltern aßen von der Frucht und verließen somit ihre Bestimmung und wollten letztendlich selbst Gott sein. Und in der vollen Ausreife, liebe Geschwister, finden wir diese Gesinnung und dieses Streben im Menschen der Sünde. So nennt ihn Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, im Sohn des Verderbens. Dort heißt es in Vers 4, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt. Und jetzt kommt's. Und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Liebe Geschwister, das ist also die Sünde. Nicht an ihn glauben, nicht ihm die Autorität, die Herrschaft des Lebens geben. Und wir sehen in unserer Gesellschaft, in unserer Gesetzgebung, wie diese Entwicklung, die damals begonnen hat im Garten Eden, die ihre Vollausreife im Menschen der Sünde findet, ja, wie sie bei uns massiv um sich greift in den letzten Jahren, wenn man bedenkt, wir brauchen keinen Schöpfer. Die Welt ist aus sich selbst irgendwie entstanden, völlig unlogisch, völlig entgegen jeglicher empirischen Erfahrung, dass von sich aus irgendwas sich verändert, völliger Unsinn. Oder wenn wir an die gesamte Gender-Thematik denken, ein drittes Geschlecht, ja jetzt sind wir soweit, jetzt können wir selber noch unser Geschlecht festlegen, und ja, können sogar ein Geschlecht erfinden, das eine Hebamme wahrscheinlich in 50 Jahren Berufstätigkeit nie entdeckt hat, als ein Kind splitternackt auf die Welt gekommen ist. Ja, also wir sehen empirisch völlig daneben. Wir finden in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 zweimal diese Formulierung sich selbst. Er erhöht sich selbst. Er stellt sich selbst dar, dass er Gott sei. Wir erkennen, was ist Altheit des Lebens? Ich, meiner, mir, mich. Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, Selbstvergottung, das sind die Charakterzüge unseres alten Lebens. Und jetzt dürfen wir beim Apostel Paulus lesen, dass bei uns Gläubigen das wirksam werden darf, wir das nachzuvollziehen haben, was vor bald 2000 Jahren dort am Kreuz geschah und was das Programm für ein ganzes Schöpfungsall ist, was an uns modellhaft für das Ganze dargestellt wird. Wir sind mit dem Christus gestorben und jetzt gilt es, in Neuheit des Lebens zu wandeln. Und wie sieht das jetzt aus? Was lesen wir von unserem Herrn? Er machte sich selbst zu nichts. Er erniedrigte sich selbst. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und so verstehen wir, liebe Geschwister, Wandel in Neuheit des Lebens bedeutet das tägliche Sterben unseres Ichs. Wir sagen ja, für uns gilt nur diese Taufe hinein in den Tod. Und damit sagen wir, für uns gilt das Sterben des Ich. Selbstverleugnung, Hingabe unseres Lebens an den Herrn und an die Geschwister. Wir haben gestern Römer 12,1 erwähnt und so möchte ich jetzt noch Römer 6, 12 und 13 lesen. Dort heißt es, so herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe, um seinen Lüsten zu gehorchen. Und jetzt kommt eine ganz praktische Anweisung, was es bedeutet, in Neuheit des Lebens zu wandeln. Stellet auch nicht eure Glieder der Sünde dar, zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellet euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Liebe Geschwister, wenn wir das machen, dann wird's uns nicht langweilig. Dann fragt vielleicht einer, ja, was soll das, meine Glieder, Gott darzustellen? Liebe Geschwister, wenn wir das tun, er wird uns Aufgaben und Dienste zeigen, genug. Ich muss oft denken, bei so Konferenzen, da kriegt jeder eine Teilnehmerliste. Da kann jeder, wenn er nicht weiß, was die Aufgabe ist, diese Liste als Gebetsliste verwenden und für die Geschwister eintreten. Oder wenn wir nur dran denken an Geschwister, die wir in unserem Umfeld kennenlernen, in unserer Gemeinde, was es da für Nöte gibt, was haben wir da für Aufgaben? Ja, liebe Geschwister, lasst uns das aus dieser Stunde mitnehmen, dass wir in all den Anfechtungen, die jeder Einzelne von uns erlebt, in all den Entscheidungen, in die jeder Einzelne von uns hineingestellt wird, uns das bewusst machen. Unter meine alte Existenz hat Gott einen Schlussstrich gezogen. Und ich will und darf mich nicht morgen, übermorgen, sondern heute meinem Herrn und Heiland völlig zur Verfügung stellen. Wenn wir beginnen zu begreifen, was es mit der Taufe hinein in den Tod Christi auf sich hat, dann erkennen wir, dass es das Wichtigste ist, täglich unserem alten Menschen den Abschied zu geben. Nicht damit er stirbt, sondern weil er ja schon längst am Kreuz auf Golgatha mitgestorben ist und wir ihn ausziehen durften, als wir gläubig wurden und täglich den neuen Menschen wirksam werden lassen. Ich schließe mit Epheser 4, 4-6, Epheserbrief. Die Gemeinde, die da ist, sein Leib, so haben wir es gesagt, das wird uns ganz am Anfang vom Epheserbrief genannt. Und dann heißt es da in Epheser 4, 4-6, was für die Gemeinde, für diese Gemeinde gilt. Und da lesen wir eben von dieser einen Taufe hinein in den Christus, hinein in seinen Tod, hinein in seine Leibesgemeinde. Epheser 4, 4-6, da ist ein Leib. Und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in uns allen. Amen. Wir beten. Geliebter himmlischer Vater, hab Dank, dass wir das festhalten dürfen, dass wir allein durch deine Gnade gerettet sind. Ja, du hast uns gerufen mit heiligem Ruf und wir lesen im Timotheus, dass uns schon vor den äonischen Zeiten Gnade gegeben wurde. Hab Dank für diese Botschaft, dass es nichts gibt, was wir da irgendwie beitragen könnten und dass wir nichts an uns vollziehen lassen müssen, um irgendwie unseren Stand in dir noch zu vervollkommnen, sondern wir dürfen es lesen, wir sind in dir zur Fülle gebracht. In der Gnade sind wir gerettet mittels des Glaubens und das nicht aus uns. Und so hast du uns, geliebter himmlischer Vater, ja, in deinem Geist hinein in den Leib deines Sohnes getauft. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass uns das mit unaussprechlicher Freude erfüllt, dass wir das wissen dürfen. Wir gehören zu dir, Herr Jesus, für Zeit und Ewigkeit. Und nichts und niemand kann uns aus deiner Hand rauben. Und wir dürfen warten auf deinen großen Tag, wenn du deine Gemeinde zu dir rufen wirst. Ja, und so schenke es, dass wir uns von niemandem irgendwie beunruhigen lassen oder durcheinander bringen lassen, die uns ja belehren wollen, als ob an uns noch irgendwas mit Händen Gemachtes vollzogen werden muss, sondern dass wir wirklich festhalten an dir allein, dem Christus allein. Wir sind mit hineingenommen in dieses Geschehen in Kreuz und Auferstehung. Und hab Dank, geliebter himmlischer Vater, dass wir das lesen dürfen beim Apostel Paulus, dass das, was an uns heute geschieht, so wie du mit uns heute verfährst, dass du so mit deinem ganzen Schöpfungsall verfährst. Du führst alles in den Tod. Du nimmst alles, auch de facto, mit hinein in den Tod deines Sohnes, damit alles, wirklich alles, jedes einzelne Geschöpf, unauflösliches, bleibendes, nie mehr endendes Gottesleben bekommt. Hab Dank für diese frohe Siegesbotschaft in deinem Wort. Amen. Amen.